Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Triathleten zum Road Racer und vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Jasper Jauch. Jasper war einer der schnellsten Downhiller Deutschlands und hat seine Karriere Ende 2018 an den Nagel gehängt. Heute ist er immer noch Mountainbike-Profi, beschäftigt sich aber vor allen Dingen damit, YouTube-Videos zu produzieren und für verschiedene Brands Produkte zu testen. Er war auch einer der ersten, der unsere neue Karkassenlinie, die Decade of Super, getestet hat und darüber ein Video gemacht hat. Wie er so seine Zeit verbringt und was er sonst noch so macht, das hört er in dieser Episode von Pumped. Jasper, wo erwische ich dich gerade und wie geht es dir?
Oh, ich habe einen seltenen Moment zu Hause und bin leider etwas gestresst, weil ich an tausend Sachen denken muss, wenn es mal wieder so ist, dass man nur einen Tag zu Hause ist, 37 Maschinen Wäsche waschen muss, nebenbei noch ein Fahrrad für ein Rennen vorbereiten muss und tausend andere Sachen zu tun hat. Aber eigentlich geht's mir gut. Aber du erwischst mich in einem seltenen Moment zu Hause, ja.
Vielleicht müssen wir gleich am Anfang mal erklären, dass wir beide ja eigentlich einen wöchentlichen Podcast zusammen haben, und zwar Single Trails und Single Mold. Und da sind wir gerade in der Sommerpause, die jetzt, glaube ich, schon seit 5 oder 6 Wochen geht. Und das ist jetzt quasi unser erstes Gespräch nach diesen 5 oder 6 Wochen. Und das ist so, es ist ganz interessant, weil wir jetzt einfach so lange nicht gesprochen haben und wir normalerweise ja jede Woche sprechen, dass ich gar nicht so richtig was von dir weiß, was bei dir gerade abgeht. Von daher, was hast du denn so mal gemacht und wie haben dich die aktuellen Einschränkungen dabei betroffen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich bin immer so ein bisschen überrannt, wenn man mich fragt, was ich die letzten 5 Wochen gemacht habe, weil mein Leben sich so schnell dreht, dass ich eigentlich immer nur die letzten 3-4 Tage im Kopf habe. Aber tatsächlich habe ich, bevor ich jetzt eine Woche bei meinen Eltern zu Besuch war in Hannover und da auch einige Gespräche mit Sponsoren hatte, war ich tatsächlich mal eine Woche zu Hause und habe nichts gemacht, habe also den Einschränkungen sozusagen Folge geleistet und habe mich keine Ahnung, wie man möchte, Selbstdisziplin in den Self-Lockdown geschickt. Ich habe einfach mal eine Woche entspannt und davor hatten wir einen Roadtrip, der auch so ein bisschen Urlaub war. Ich glaube 4 Tage Urlaub und aber auch mit Videoprojekten, also Arbeit verbunden. Und da sind wir von hier von Bayern Richtung Bruneck, Südtirol, über Kaltern am See, Richtung Molvenosee, vom Molvenosee nach Pisa, von Pisa nach Sölden und von Sölden dann Richtung Serfaus und von Serfaus nach Hause. Und das war so ein Roadtrip, der 4 Tage Urlaub hatte und der Rest war mit Arbeit und Projekten verbunden. Das war aber eine ganz schöne Kombi. Genau.
Aber das klingt ja sehr gut. Also es klingt, als hättest du den Sommer recht gut genutzt und bist auch ein bisschen rausgekommen.
Ich muss echt sagen, die letzten Jahre waren immer sehr crowded, ja, also diese ganzen Bike-Festivals und Events und Rennen und man trifft super viele Menschen und ich finde das Reisen im Moment sehr, sehr angenehm, auch wenn es Arbeit ist oder wenn es irgendwie Projekte sind, weil man mehr für sich ist. Man meidet große Menschenmassen, man meidet Festivals, man meidet Veranstaltungen und hat einfach irgendwie seinen engsten Kreis, mit dem man coole Projekte startet und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, ja.
Du hast ja schon gesagt, du warst jetzt zu Hause bei deinem Vater in Hannover. Das heißt, du kommst aus Hannover. Jetzt muss man ja sagen, das ist ja jetzt nicht der perfekte Bike-Spot. Lüge. Oder das, was man so als
Lüge.
Das ist eine Lüge. Wie kommt man in Hannover, oder wie wird man in Hannover zum Mountainbike-Profi? Und wie kann man sich das Fahrradfahren dort vorstellen?
Zum Punkt Nummer 1, Hannover ist, ich glaube, eines der Bike-Meckers schlechthin in Hannover, in Deutschland. Neben Freiburg, würde ich jetzt mal so in die Runde werfen. Und wir haben den Dice da, das ist ein Höhenzug. Gebirgszug ist definitiv übertrieben. Ein Hügelzug, der ist 10 Kilometer lang und auf 10 Kilometer Länge mit 400 Höhenmetern knapp kann man schon eine Menge Trails bauen. Und da das Einzugsgebiet recht groß ist, also auch aus dem Umland, Hamburg, Hannover, dann geht es auch Richtung Ostwestfalen, Lippe, Harz, überall da kommen Menschen zum Deister, um da Rad zu fahren. Bedeutet, es wird gebündelt. Also rundherum bündeln sich die Mountainbiker und fahren im Deister. Wenn du das auf andere Länder beziehst, dann ist es immer so, dass sich die großen Städte nach außen verteilen. Ja? Also wenn du zum Beispiel München nimmst, dann fahren die Münchner zum Tegernsee, zum Schliersee, einige fahren in den Bayerischen Wald, die anderen fahren nach Österreich runter. Also es verteilt sich. Ja? Die Münchner Mountainbike-Community verteilt sich nach außen. In Hannover ist es andersrum. Alles um den Deister herum bündelt sich im Deister. Dementsprechend gibt es ein recht großes Netzwerk und auch sehr, sehr viele Trails. Aber wie ich da zum Radfahren gekommen bin, das ist echt eine Weile her. Und zwar war ich da, ich glaube 16. Und ich war so ein Skateboarder und ich war Punk. Ich hatte so einen Irokesen. der Vater von meinem besten Freund damals, also Oskar war mein bester Freund und der Vater von ihm, den kennt vielleicht sogar einige oder andere, Stefan Mangelsdorf. Und der hatte seinem Sohnemann Oskar ein Dirtbike geschenkt. Und anstatt, dass wir dann weiterhin die coolen Skateboarder waren, sind wir dann einfach irgendwie auf die Fahrräder gestiegen und haben uns so Freeride-Videos angeguckt, damals zum Beispiel Cranked 5. Und haben uns dann entschieden, boah geil, das wollen wir auch machen. Und sind dann mit den Rädern durch die Stadt gedüst und sind Treppen runtergesprungen, Bordsteinkanten hochgesprungen, haben uns ein paar Jumps im Stadtwald gebaut. Und ja, so wurde das irgendwie unser neues Hobby, weg vom Skateboard hin zum Biken. Für mich war dann irgendwie Punk sein auch nicht mehr so interessant und der Irokese ist dann auch nachgewachsen und ich hatte wieder eine normale
Frisur. Der hat immer so schlecht unter den Helm, genau. Den Helm gepasst, ne? Ja.
Dann klebt der Helm auch immer so von dem ganzen Haargel. und dann war Mountainbiken irgendwie die Nummer eins und ja. So bin ich eigentlich zum Radfahren gekommen. Dadurch, dass mein bester Freund damals ein Rad geschenkt bekommen hat.
Die meisten Leute kennen dich, oder viele Leute kennen dich wahrscheinlich noch, als du einer der schnellsten deutschen Downhiller warst und im World Cup gestartet bist. Wie sehr interessiert dich denn der Sport heute noch? Also wie sehr verfolgst du die Medien und wie sehr fährst du selber auch noch Downhill?
Also ich habe ja Ende 2018 meine Karriere beendet und letztes Jahr 2019 habe ich tatsächlich jeden Weltcup geschaut und fand es super spannend, nicht mit dabei zu sein. Vor allen Dingen hast du so eine andere Perspektive, weil du halt natürlich den Ablauf hinter den Kulissen kennst und dann aber mit Leuten vorm Fernseher sitzt, die das nicht kennen. Und dann schaust du mit Leuten Weltcup, die halt noch nie irgendwie dabei waren, noch nie mitgefahren sind, die das aus ganz anderen Perspektiven sehen und dann tauscht man sich so ein bisschen Wissen aus und so deren Einschätzungen, wie sie das einschätzen, super interessant, weil sie halt nur das sehen, was sie geliefert bekommen und dann meine Einschätzungen mit dem, was ich von hinter den Kulissen und den Aufwand kenne, das ist super, super cool gewesen letztes Jahr und ehrlich gesagt bin ich schon sehr interessiert daran, was sich da so entwickelt. Durch Corona bedingt ist ja dieses Jahr eigentlich noch nichts wirklich stattgefunden, was Weltcup oder Downhill-Rennen angeht. Dementsprechend super spannend, weil es für alle nochmal so ein Reset-Jahr ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Ich meine, selbst wenn jetzt die WM noch stattfinden wird, da können wir auch nochmal irgendwie drauf gespannt sein, ob das jetzt wirklich so ist mit den ganzen Rückreisern aus dem Urlaub, ob da nicht vielleicht doch der ein oder andere Corona-Hotspot das Ganze noch verhindert. Aber selbst wenn die Weltmeisterschaft stattfindet, ich glaube, dass 2021 ganz, ganz viele junge Talente da sein werden, die jetzt nochmal ein Jahr Zeit hatten zu trainieren, die ein Jahr Zeit hatten, vielleicht alt genug zu werden, um nächstes Jahr Weltcup zu fahren. Und da wird vor allen Dingen nächstes Jahr in den Juniorklassen und wahrscheinlich auch von den Juniorklassen in die Eliteklassen einiges passiert sein. Das heißt, 2021 wird sehr, sehr spannend. Da freue ich mich sehr drauf.
Du hast ja einen sehr, sehr guten Blick in die in den Nachwuchs und da kommen wir später nochmal drauf. Ich bin auch total interessiert, was sich da jetzt verändert, weil vielleicht auch viele Leute, die einfach in diesem Rad drin waren, Weltcup zu fahren, die jetzt vielleicht auch gemerkt haben, ja, vielleicht ist es jetzt für mich auch einfach Zeit aufzuhören oder vielleicht möchte ich auch einfach mal mehr Zeit zu Hause verbringen, was ja doch Ich finde, man liest das immer auf Instagram so ein bisschen raus, dass viele Leute es auch sehr genießen, einfach mal nicht das ganze Jahr nur unterwegs zu sein und einfach mal die Zeit zu Hause zu verbringen. Du hast dich ja, wie schon gesagt, im Winter 2019, oder? Nee, 2018 dazu entschieden, keine Rennen mehr zu fahren. Wie bist du denn zu dieser Entscheidung gekommen und wie schwer ist dir das gefallen?
Ja, im Prinzip hat sich das rauskristallisiert. Es war schon vorher so, dass ich häufig keine Lust mehr hatte, Rennen zu fahren, weil es einfach zu stressig war. Man muss dazu sagen, ich war in keinem Profiteam, sondern ich war Privateer. Also ich habe Einzelsponsoren, die mir finanziell unter die Arme greifen und auch materiell, aber die ganze Organisation im Prinzip habe ich selbst zu übernehmen. Oftmals ist es so, dass es dann für Sponsoren das Rennfahren alleine natürlich nicht ausreichend ist, dafür, dass man dann Geld bekommt, sondern man muss sich natürlich auch in einigen Video- und Fotoprojekten irgendwie noch präsentieren und da präsent sein, sprich da gibt es drumherum auch noch einiges zu tun. Plus, du musst natürlich einen Trainingsplan verfolgen, wenn du vorne mitfahren möchtest. Du musst testen gehen, du musst deine Ratenkontrolle haben. Plus, muss man jetzt leider auch dazu sagen, bin ich alleinstehend, bedeutet, ich wohne alleine, ohne elterlichen oder Support durch die Freundin. Bedeutet, da kommt dann auch irgendwie noch so ein bisschen Haushalt und private Themen dazu. Und dieser ganze Rucksack war immer relativ schwer. Und oftmals war es so, dass ich auf dem Rennen einfach schon irgendwie nicht genügend Vorbereitungsphase im Kopf hatte, mich einfach darauf vorzubereiten, okay, jetzt ist Rennfahren, jetzt musst du auf der Strecke performen und du fährst zum Rennen und bist eigentlich noch voll im Organisationswahnsinn, okay, ich muss das noch machen, jetzt muss ich das Zelt noch aufbauen, jetzt muss ich noch einkaufen gehen, damit ich am Sonntag was zu essen habe und so weiter. Und du hast halt tausend Sachen drumherum im Kopf, bist aber noch nicht wirklich im Rennmodus. Und jeder, der mal irgendwie eine sportliche Tätigkeit auf Leistungsniveau betrieben hat, sei es, er möchte sich einen Marathon als Ziel stecken, der weiß, dass man da relativ viel Fokus reinsetzen muss, um wirklich Leistung abzurufen. Und das hat ein bisschen gefehlt bei mir. Das hat mich gestresst. Und dazu kommt aber natürlich, dass man sich ja auch über die Jahre ein gewisses Leistungsniveau aufgebaut hat. Bedeutet, man hat natürlich auch Leistungsdruck. Erstens von sich selber und zweitens auch von außen. Und diesem Druck bin ich persönlich nicht mehr nicht mehr Herr gewesen. Bedeutet, ich war auch enttäuscht, wenn ich schlechte Rennergebnisse abgeliefert habe. Ich hatte das Gefühl, dass vielleicht auch andere Leute enttäuscht sein können, dass meine Sponsoren enttäuscht sein können. Und dieser Druck abzuliefern, der ist immer insbesondere dann aufgekeimt, wenn es um die deutsche Meisterschaft ging, weil es halt einfach der Titel ist, den man braucht, um erfolgreicher Rennfahrer zu sein. Und den habe ich in meinem Leben leider nie erreicht. Und nachdem ich 3 Jahre in Folge die deutsche Meisterschaft versemmelt habe und aber ansonsten irgendwie Deutschlands bester Fahrer war oder mit zu den Deutschlands besten Fahrern gehört habe und es wäre ehrlich gesprochen zu den deutschen Meisterschaften von meiner Leistung her, von meinem Trainingszustand ein leichtes gewesen, diese zu gewinnen, habe ich es einfach jedes Mal versemmelt, weil ich mit dem Kopf nicht bei der Sache war. Und das war der Punkt, wo ich entschlossen habe, okay, das möchte ich nicht mehr, ich höre auf.
Aber wenn du auf der einen Seite das Problem erkannt hast, dass du einfach Privateer warst und dich um alles selber kümmern musstest, du auf der anderen Seite aber sehr, sehr starke Sponsoren wie Schwalbe, wie Santa Cruz, wie Fox hattest, das zeigt ja schon so ein bisschen, dass es, also du konntest ja die Sponsoren überzeugen, in dich zu investieren. Wieso bist du dann nie den Schritt in ein Profiteam gegangen, was dir ja sehr, sehr viel Arbeit abgenommen hätte?
Finanziell ist das nicht möglich. Also für einen High-End-Weltcup-Team, muss man ganz ehrlich sprechen, war ich zu schlecht. Also da hätte ich regelmäßig, glaube ich, in die Top 20 fahren müssen, dass jetzt irgendwie so ein Atherton Racing oder ein FMD Racing oder weiß der Geier oder ein Syndicate sagt so, hey, wir nehmen jetzt den Jasper auf und zahlen dem auch ein Fahrergehalt. Und die anderen Teams, die weiter drunter liegen, die sind meistens nicht in der Lage, einen Fahrergehalt zu bezahlen, sondern die übernehmen dann die ganzen Reisekosten, die Kosten für den Mechaniker, die Kosten für den Physio, die ganzen Hotelkosten, die ganzen Materialkosten. Man kriegt ja nicht immer alles gesponsert, das heißt, teilweise müssen Sachen dazugekauft werden, wie Zelte, teilweise ein Teamtruck, etc. Und da fehlt es dann an Fahrergehalt. Aber wie gesagt, da ich halt einfach keinen Support von zu Hause habe, also ich kenne viele Rennfahrer, ehrlich gesprochen, die von der Hand in den Mund leben oder gar kein Geld bekommen und sich das quasi nur leisten können, weil sie keine Miete zahlen müssen, weil sie bei den Eltern wohnen oder weil die Eltern was dazuschießen oder weil sie eine Wohnung bekommen haben von den Eltern oder weil sie irgendwo anders wohnen, wo Miete sehr, sehr günstig ist. Aber ich hätte meinen Haushalt definitiv nicht finanzieren können, nur übers Rennen fahren.
Ja. Okay. Fabian Barell hat irgendwann mal gesagt, Downhill ist die Formel 1 des Radsports. Was ist so faszinierend am Downhill-Rennsport?
Ich kann das erstens zu 100% unterschreiben, das ist wirklich so. Und das ist auch etwas, was ich auch immer sage, dass ich das als Formel 1 betrachte und dass es bei anderen Sportarten zwar heiß hergeht, aber es ist nicht so Formel 1-lastig wie im Downhill-Sport, weil der Downhill-Sport sehr, sehr divers ist. Also das fangen wir bei der Leistung des Athleten an, ja. Der muss sprintstark sein. Er muss aber auch eine gute Grundlagenausdauer haben, weil er muss halt auch mal ein ganzes Wochenende durchhalten. Und wenn du 4 Tage auf einem Rennwochenende bist, dann zehrt es schon mal richtig Energie. Also Konzentration als auch körperlich. Also da musst du schon mal sehr diverse Leistungen abrufen. Nur was deine Leistungsfähigkeit ankommt, dann kommen wir noch zu den Fähigkeiten. Du musst sehr koordinativ sein, du musst ein gutes Gleichgewichtsgefühl haben, du musst Schnellkraft, Reaktionsfähigkeit mitbringen. Sonst bist du im Downhill-Sport definitiv limitiert. Dann kommen wir zu den Soft-Skills. Du musst definitiv mental ein sehr, sehr starker Mensch sein. Du musst sehr selbstbewusst sein, du musst dich selbst kennen, du musst deinen Körper kennen. Du musst, wenn du wirklich gut bist, auch ausprobieren können. Du musst mutig sein, weil du ja auf der Strecke Sachen ausprobieren musst, Linien ausprobieren musst. Du musst Risiko einschätzen können, was auch wieder zum Selbstbewusstsein gehört. Und dann kommen wir noch zu den technischen Sachen. Du musst ein technisches Verständnis mitbringen, um deinen Dämpfer richtig einzustellen. Du musst ein Gespür mitbekommen, um deinen Luftdruck, dein Fahrwerk richtig einstellen zu können, um auch mal was rauszufühlen. Wenn jetzt Schwalbe zum Beispiel mit einem neuen Reifen um die Ecke kommt und sagt, hey, hier, probier den mal aus, das ist unser neuer Reifen. Ja, dann musst du auch Feedback geben können und musst sagen können, okay, ist das jetzt besser für mich, ist das nicht besser für mich? Und ja, wenn man da nicht stark genug ist, dann geht man womöglich ein Risiko ein, nicht an den Sieg zu fahren, weil man etwas falsch eingeschätzt hat. Und das ist sehr, sehr divers. Und dann kommen wir noch zum Mindset. Ja, wenn du mit Nervosität nicht umgehen kannst, du trainierst zum Beispiel Weltmeisterschaft 2020, aktueller Fall. Die ganzen Athleten haben jetzt ein ganzes Jahr trainiert. Die haben eigentlich kein wirkliches Rennen gehabt, haben ein ganzes Jahr trainiert. Und haben dann 3 Tage Zeit, sich die Strecke auswendig zu lernen, das Fahrwerk einzustellen und haben dann einen Lauf in Leogang von circa 3 Minuten 17, da ihre Leistung abzurufen, für die sie ein ganzes Jahr trainiert haben. Und wenn sie in diesen 3 Minuten 17 nicht alles auf einmal abrufen und abliefern können, haben sie versagt. Das ist Formel 1.
Viele Leute sagen ja, Enduro ist quasi 7 oder 8 Downhill-Rennen an einem Tag fahren. Du hast immer so ein bisschen eine andere Meinung oder hast mir schon öfters gesagt, dass das Enduro zwar Spaß macht, aber es halt bei weitem nicht ans Downhill-Rennen fahren rankommt. Was ist da der große Unterschied, wenn du die beiden Sachen vergleichst?
Enduro ist absoluter Leistungssport und Rennsport, aber ist deswegen nicht so Formel 1-lastig in meinen Augen, weil du die Strecke nicht zu 100% auswendig lernst. Es ist intuitiver. Du hast 7 oder 8 Stages und du kannst dir definitiv diese 7 oder 8 Stages nicht auswendig merken und du wirst immer wieder mal einen Fehler haben oder einen Patzer haben, aber du fährst auch viel intuitiver. Du verlässt dich auf deine Skills und es ist eben nicht dieses Abrufen, sondern es ist dieses intuitive Rennenfahren, würde ich sagen.
Und auch auf der technischen Seite ist natürlich Downhill viel, viel anspruchsvoller, weil du halt viel, viel mehr auf das Setup eingehen kannst, wie du es jetzt beim Enduro kannst, oder? Also wie viel hast du selber über dein Fahrrad beim Downhill gelernt und wie viel hast du selber daran rumgeschraubt und wie schaut das beim Enduro aus? Wenn du auf ein Enduro-Rennen gehst, wie viel stellst du da rum und wie viel testest du während so einem Wochenende?
Beim Enduro ist es tatsächlich meines Erachtens ein bisschen einfacher, weil man einfach nicht so viel Federweg hat. Das bedeutet, es gibt auch nicht so viel, was man falsch machen kann. weil der geringere Hub natürlich auch nicht, ich sag mal, wenn du jetzt dein Fahrwerk nicht unbedingt perfekt abgestimmt hast, dann ist das bei 150 mm Federweg nicht weiter tragisch, wenn du mal in eine Senke rein pusht und es sackt ein bisschen mehr weg. Wenn du bei 200 mm Federweg in der Senke wegsackst, dann stehst du danach. Also dann hast du einfach keinen Schwung mitgenommen. Und wenn du in ein Steinfeld reinspringst und dein Fahrwerk ist falsch eingestellt und es schlägt dir durch, dann hast du vielleicht einen Platten danach. Also beim Enduro, ich will das nicht schmälern, weil Enduro mittlerweile EWS schon so krass ist, dass ich sagen würde, hey, das geht voll an Downhill ran, teilweise was die fahren müssen, nur halt leider blind. Und deswegen spielt der Fahrwerk auch eine sehr, sehr große Rolle. Aber ich glaube schon, dass ein Downhill-Fahrwerk schwieriger einzustellen ist als ein Enduro-Fahrwerk. Einfach, weil du mehr Hub hast und du es immer wieder auf die Strecke, weil es halt auch kürzer ist. Also du hast es nicht so breit. Ein Enduro-Fahrwerk muss bergauf, bergab und für 7 Stages funktionieren. Da hast du mal eine Tret-Stage, da hast du mal eine Downhill-Stage. Das bedeutet, du hast ein irgendwie breites, für dich gefundenes Setup, das funktioniert. Da musst du nicht mehr viel einstellen. Und beim Downhill-Rennen hast du halt eine Strecke, 3 Minuten, und dann versuchst du das Fahrwerk auf diese eine Strecke perfekt abzustimmen. Da gehst du viel tiefer ins Detail.
Mhm. Heute bist du, wenn man es so böse sagen darf, Influencer. Das Wort mögen wir zwar beide nicht, aber irgendwo ist es halt schon so. Was heißt das genau? Also was machst du, womit beschäftigst du dich?
Ja, ich bin Mountainbike-Profi. Und YouTuber, Content Creator. Ich mache YouTube-Videos. Da geht es um Reisen, da geht es um Bike-Vans, da geht es um technische Sachen, um teilweise auch Produktvorstellungen, wenn wir neue Fahrräder haben, wenn wir neue Reifen rausbringen. Da findet man viele technische Sachen, einige Tutorials und Tipps, die meistens sich mit technischen Sachen überschwimmen. Also zum Beispiel habe ich mal ein Video gemacht, wie man das Fahrwerk richtig einstellt. Und dann aber auch einfach ganz normal lustige Reiseerfahrungen, wie zum Beispiel von unserem Trip Richtung Pisa. Und das ist eigentlich so mein Main-Ding. Ich mache Videos.
Ja. Du warst ja auch einer der ersten, der für Schwalbe die neue Superkarkassenlinie gefahren ist und getestet hat. Und du hast auch darüber ein Video in deinem YouTube-Kanal gemacht, was man sich da anschauen kann. Wie wichtig ist es denn beim Testen und bei solchen Videos, dass du eben so einen erfolgreichen Racing-Background hast? Also kommen die Marken deshalb extra auf dich zu und sagen, hier, mach du das bitte? Und wird deine Meinung auch mehr gehört, weil du ja vorweisen kannst, dass du Erfolge gehabt hast?
Ich glaube nicht, dass das Rennfahren zwangsläufig notwendig ist, um da drin Erfolg oder Authentizität zu haben. Wenn du dir Paul Aston anguckst, der früher für Pinkbike geschrieben hat, der wurde sehr hoch geschätzt für seine technischen Berichte über Produkte, über seine Tests, weil er einfach ein sehr technisches Verständnis hat und einen sehr hohen Anspruch an das Material. Und das Ganze aber so formulieren kann, dass es eigentlich jeder versteht. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg ist. Natürlich bringt es mir was, dass ich die Rennerfahrung und die Erfolge im Hintergrund habe, weil ich mich einfach schon damals sehr, sehr intensiv mit Material auch auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, es ist nicht zwangsweise notwendig dafür. Und es ist nicht, dass die Sponsoren zu mir kommen und sagen, hier, mach, du bist der Racer. Dir glauben die Leute. Im Gegenteil, das, was ich höre, ist, dass ich da eher manchmal sogar ein bisschen zu ehrlich bin, wenn ich solche Berichte mache. Aber darum geht's, glaube ich, auch. Einfach eine ehrliche Meinung abgeben, ehrlich fühlen, einschätzen, für wen ist was, und mit hilfreichen Tipps und Vergleichen das so greifbar machen, dass es auch derjenige, der sich nicht so tief damit beschäftigt hat, einfach versteht.
Du hast schon gesagt, du hast natürlich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, und kannst du die dann auch bei anderen Produkten einbringen, wo deine Erfahrung gefragt ist?
Teils. Es gibt natürlich ein paar Firmen, mit denen man irgendwie enger zusammenarbeitet, wo man auch mal Feedback gibt, was dann umgesetzt wird. Und dann gibt es aber auch Firmen, wo man einfach nur Materialnehmer ist. Also, wo man nicht viel mitzureden hat. wo man dann zwar sagen kann, okay, dann kannst du es natürlich dann für den Zuschauer auf YouTube halt verständlich machen. In meinen Augen ist das für den und das für den. Und wenn man sich das so einstellt, dann fühlt sich das für den und den vielleicht besser an. Aber da habe ich dann manchmal auch nicht viel mitzureden, was irgendwie Entwicklung angeht.
Wo du aber deine Erfahrungen mit einbringen kannst, ist auf alle Fälle, was das ganze Fahrtechnik- und Race-Thema angeht. Und du hast dieses Jahr eine Fahrtechnik- oder ein Fahrtechnik-Race-Programm für Kinder auf die Beine gestellt. Und du hast aber irgendwie ja schon 1000 Bausteine. Also du machst den Podcast, du machst YouTube-Videos, du bist auf Instagram, du fährst selber halt auch immer noch Fahrrad, musst immer noch trainieren. Warum machst du diese Baustelle auch noch auf? Und warum, ich sag mal, tust du dir das an?
Das ist tatsächlich dem geschuldet, dass ich mir das früher auch gewünscht hätte, dass es sowas gibt. Klar, wir sind da irgendwie mit einer Erwartung hingegangen, voll geil, wir nehmen die Kinder volles Rundumprogramm an die Hand und gehen mit denen auf die Rennen, kümmern uns vor den Rennen um die. Und erstens hat Corona uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir mussten also Anfang des Jahres sind alle Kurse ausgefallen. Mittlerweile können wir Kurse machen, aber halt nur sehr kleine Kurse, was glaube ich für den Rennfahrer an sich eher eine positive Sache ist, weil er einfach eine individuellere Betreuung bekommt. Aber natürlich sind auch die Rennen ausgefallen. Aber Hintergrund unserer ganzen Geschichte ist eigentlich, dass wir uns das früher gewünscht hätten, dass uns jemand so an die Hand genommen hätte, dass uns jemand die Fragen beantwortet hätte, die Kids heutzutage haben, und dass jemand sich fahrtechnisch den Kids mal widmet und nicht alles intuitiv und manchmal auch intuitiv falsch gemacht wird. Und so kamen Max und ich vor allen Dingen beim Jugendcamp vom Rob bei Premium Bike Camps, der macht ja schon lange Jugendarbeit, was jetzt nicht aufs Rennfahren bezogen ist, sondern einfach auf junge Kids, die Bock auf Biken haben. Und da waren Max und ich eben Coach und da haben wir uns dann entschieden, ey, das muss es für Downhill-Rennfahrer geben. Wir müssen da in die Tiefe gehen, wir müssen den Jungs zeigen, wie man sich auf einem Rennen verhält, untereinander, wie man voneinander lernen kann. Linienwahl, Fahrtechnik, was isst man? 1000 Themen, alles Fragen, die meistens die Eltern der Kinder nicht beantworten können, wo dann wir ins Spiel kommen.
Und hast du denn schon in den Kursen so das nächste deutsche Downhill-Talent entdeckt?
Wir haben tatsächlich 2, 3, also das nächste Downhill-Talent kann man bei jungen Kindern immer nie sagen, weil dann hat man einen, der hat ein sehr, sehr starkes Jahr und ist irgendwie 11 und 2 Jahre später ist die Playstation dann wahrscheinlich Playstation 27 irgendwie interessanter. Dementsprechend ist das immer schwierig zu sagen, gerade bei den ganz Jungen. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell die fahren. Und es gab auch schon ein paar Kinder, wo ich mich wirklich anstrengen musste, dranbleiben zu können, beziehungsweise denen vorwegzufahren. Ja.
Du hast schon gesagt, du kannst dich.
Ich möchte mal eine realistische Einschätzung abgeben. Ich glaube, die deutsche Nation war in den letzten, seitdem es Downhill gibt, eigentlich wirklich irrelevant, wenn man mal einen nationalen Vergleich sieht. Wir haben so einzelne Talente gehabt, wie ein Klausmann. Der Fischbach hat mal die Fahne hochgehalten, ich habe mal die Fahne hochgehalten, jetzt halten sie Max und Julia hoch. Hey, by the way, wir sind ja bei Pump, das sind glaube ich alles Schwalbe-Athleten.
Mhm.
Krass.
Das stimmt, ja.
Auf jeden Fall, wo wollte ich jetzt stehen? Genau, das war immer so, okay, es gab ein paar, die gut waren, aber wir waren jetzt nie irgendwie wirklich auf dem Podium dabei. Die Nina ist jetzt die Erste, die wirklich Deutschland-Weltcup-Podium fährt und ich glaube, dass in 5, 6 Jahren oder dann, wenn die Kids schon Weltcup fahren dürfen, dann wird Deutschland nochmal eine ziemlich, ziemlich starke Downhill-Nation. Da werden wir ganz, ganz viele sehr schnelle Fahrer bekommen und da wird sich der Weltcup-Zirkus umschauen, beziehungsweise werden wir dann bestimmt ein paar deutsche Teams auch am Start haben.
Das wäre sehr, sehr schön, weil man sich bis jetzt ja immer fragt, warum es eben nicht so ist, warum es nicht viele erfolgreiche deutsche Fahrer gibt. Aber es wäre natürlich schön, wenn sich das tatsächlich so entwickelt.
Ja.
Du hast ja schon gesagt, du weißt gar nicht so genau, was du die letzten 5, 6 Wochen gemacht hast, weil du immer nur so an die letzten 3 Tage denken kannst. Wie schaut es denn in die andere Richtung aus? Also wie schauen deine weiteren Pläne für 2020 aus?
Also der September ist ziemlich vollgepackt. ich fahre jetzt zum Reschensee. Da ist ein Alpine Enduro Series. Da fahre ich mit. Mhm. Ausnahmsweise mal ein Enduro-Rennen fahren. Ich muss echt sagen, ich habe ein bisschen Schiss, weil ich habe dieses Jahr noch nicht einmal irgendwie meinen Puls hochgebracht. Bin noch nicht einmal einen Sprint gefahren. Und dann gleich so eine alpine Enduro-Serie zu fahren. Das wird auf jeden Fall gut anstrengend. Nächstes Wochenende haben wir ein Coaching von Racing Skills in Schöneck. Und da drauf die Woche feiert ein Freund von mir Hochzeit tatsächlich. Ich habe noch einen Pub-Ride für Sport Konrad in Garmisch. Und dann darf ich nochmal nach Morsin zu Santa Cruz. Ende September. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil Morsin, ich weiß nicht, du kennst es, glaube ich, aber Port au Soleil heißt die ganze Area. Das ist im Prinzip im Winter ein Riesenskigebiet hinterm Genfer See zwischen Châtel, Morgins, Morsin. Da bei hier, was ist da noch um die Ecke? Les Crocets und Champéry, also die schweizer-französische Ecke da. Und da ist ein riesen Bikepark im Sommer mit ganz, ganz vielen Liften und ganz, ganz vielen Strecken. Und da hat Santa Cruz ihr Headquarter seit einigen Jahren. Und seitdem die das da haben, war ich nie wieder da. Also das letzte Mal war ich, glaube ich, ein Jahr vorher da und sonst war ich jeden Sommer da. Und jetzt wird es mal wieder Zeit, dass ich da hinfahre und ich freue mich da sehr drauf.
Sehr gut. Und wenn alles wieder ganz geregelter Bahn läuft, also auch vielleicht in 2021, auf was freust du dich am meisten, was du dieses Jahr vermisst hast?
Das ist eine berechtigte Frage tatsächlich. Ich glaube, tatsächlich am meisten freue ich mich wieder, wenn man einfach mal auf so einem Bike-Festival abends mit ein paar Leuten zusammen Bierchen trinkt. Also dieses Zusammenkommen, zusammen ein Bierchen trinken, sich auch mal umarmen dürfen, Leute, die man lange nicht gesehen hat, so Geschichten. Ja, weil man, wie gesagt, die ganzen Festivals sind ausgefallen, ist auch ganz schön mal, aber irgendwie hat man ja doch dann einige Leute, die man immer nur auf Bike-Festivals trifft und die hat man jetzt lange nicht gesehen. Und da würde ich mich schon freuen, auch einige Gesichter einfach mal wiederzusehen. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn wir 2021 einfach mal wieder coole Bike-Festivals hätten.
Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich freue mich da tatsächlich auch sehr drauf und ich habe das dieses Jahr auch sehr vermisst. Und worauf ich mich auch sehr freue, ist mit dir wieder wöchentlich zu telefonieren und unseren Podcast weiterzumachen, weil unsere Pause geht langsam zu Ende.
Ja.
Genau, von daher freue ich mich da schon sehr drauf.
Können
ich wünsche dir
Woche
noch...
Ansteigen. Nach dem Reschensee. Genau. Mal gucken, ob ich überlebt habe.
Dann haben wir gleich schon die ersten guten Geschichten. Ich hoffe, das ist dann ein Lucky Shot und kein Fail der Woche.
Ja,
von daher, ich wünsche dir eine gute Fahrt an Reschensee. Ich wünsche dir eine gute Zeit, viel Erfolg beim Rennen und ich freue mich sehr, dich nächste Woche zu sprechen.
Vielen Dank, mach's gut. Pumpt, dass ich dabei sein durfte. Freut mich. Ciao.
Ciao.